Das Iceland Symphony Orchestra unter Víron Fideszis spielte den griechischen Tanz für Orchester C-Moll von Nikos Skalkottas. Nikos Skalkottas, griechischer Komponist, Schüler Arnold Schönbergs, in den 1930er Jahren suchte er nach einer eigenen Sprache für die griechische Kunstmusik. In seiner Heimat war er zu Lebzeiten harter Kritik ausgesetzt. Heute wird er als eine Leitfigur der frühen musikalischen Moderne Griechenlands angesehen. Auf den Punkt, Timing, so haben wir unsere heutige Matinée in SWR Kultur überschrieben. Vielleicht hätte sich Nikos Skalkottas mit der Philosophie seiner Vorfahren auseinandersetzen sollen. Vielleicht wäre dann seine Karriere anders verlaufen, wenn er nur den einen günstigen Moment erwischt hätte, genannt Kairos. Darum geht es jetzt bei uns. Genau jetzt ist nämlich die günstige Gelegenheit, um über das Zeitmanagement bei den alten Griechen zu sprechen. Dazu begrüße ich Isidor Brodersen von der Universität Kassel, Althistoriker. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo, schön hier zu sein.
Die alten Griechen kannten drei Begriffe für Zeit. Chronos steht für die Zeit, die gleichmäßig dahinfließt. Aion für die Lebenszeit, die Ewigkeit. Und Kairos, das ist der günstige Moment. Was genau ist damit gemeint?
Am Ende ist damit quasi eine, ich nenne es mal, qualitative Aufladung der Zeit gemeint. Chronos ist das, was vor sich hinläuft und dagegen kann man nichts machen. Auch das Äon oder das Aion steht ja nicht in meiner eigenen Gewalt. Beim Kairos ist die Idee, dass man in der Lage sein kann, eine besonders günstige Gelegenheit zu ergreifen und damit auch produktiv umzugehen. Damit ist der Kairos vielleicht tendenziell eine Form von Zeit, die dem Individuum mehr Möglichkeiten eröffnet als ein stetes Fortticken der Uhr. Das könnte man sogar an den altgriechischen Verbformen festmachen. Es gibt quasi ein Präsens auch im Altgriechischen, das dahin läuft, also quasi einen durativen Aspekt hat. Aber es gibt auch eine Zeitform, die nennen wir den Aorist, wo es tatsächlich um eine punktuelle Handlung geht, wo man eine konkrete Situation ergreift und damit produktiv umgeht.
Da kommt mir irgendwie diese Redewendung in den Sinn, beim Schopfe packen. Und das hat tatsächlich was mit Kairos zu tun. Was denn?
Es gibt eine griechische Gottheit, zumindest in späterer Zeit. Pausanias aus dem 2. Jahrhundert nach Christus beschreibt, dass er die gesehen habe oder die Kultstätte dieser Gottheit in Olympia gesehen habe, wo sie natürlich relativ passend direkt neben dem Stadion steht. Diese Gottheit wird, zumindest so wie es uns die späteren Quellen schildern, immer so dargestellt, dass sie unter vielen anderen Attributen, die sie auch noch hat, vorne lange Haare hat und hinten kurze. Womit die Gottheit quasi sagen will, so wenn sie auf mich zukommt, habe ich noch die Gelegenheit, sie beim Schopfe zu packen, im eigentlichen Wortsinne. Wenn sie an mir vorbeigegangen ist, ist der Nacken so ausrasiert, dass da leider gar nichts mehr geht.
Und dann haben wir dieses gegensätzliche Paar. Wir haben den Kronos, der ist als alter Mann dargestellt, den Kairos, eben gerade gehört, mit vorne dieser Haarlocke. Aber der ist ständig in Bewegung. Warum?
Die Idee ist eben, dass man den Kairos in dem Moment packen muss, wo er an mir vorbeizieht. Wofür ich natürlich versuchen kann, mich darauf vorzubereiten. Dass er immer jung ist, finde ich persönlich eigentlich auch ganz sympathisch, weil das eben heißt, die Gelegenheit bleibt immer jung. Und selbst wenn ich eine verpasst habe, rollt vielleicht der nächste Kairos morgen an mir vorbei.
Das ist genau der Punkt. Also wir sprechen ja heute über Timing. Wie kann ich jetzt diesen Kairos, der an mir vorbeirollt, erkennen, dass er eben nicht an mir vorbeirollt?
Da gibt es für die unterschiedlichen Quellengattungen, die wir haben, natürlich unterschiedliche Antworten. Die Rhetoriker würden immer sagen, der Rhetoriker an sich und als solcher muss sich auf alle möglichen Situationen vorbereiten. Egal, ob es eine Gerichtsrede, eine politische Rede oder eine quasi darstellende Rede ist. Und dann muss man sich überlegen, für welches Publikum will ich welche Inhalte zu welchem Zeitpunkt überbringen. Und dann ist der Kairos für die Rhetoriker eine der Dinge, die ich vorbereite. Wenn ich jetzt natürlich in andere literarische Gattungen gucke, zum Beispiel in die Historiografie, dann ist das ehrlich gesagt eher voll von Leuten, die den Kairos nicht erkannt haben, beziehungsweise erst im Nachhinein erkennen, dass der Kairos an der Stelle an ihnen vorbeigerollt ist, weil man sich eben vielleicht außerhalb von kontrollierten rhetorischen Situationen, in die man sich begibt, auf historisches Geschehen gar nicht so gut vorbereiten kann.
Jetzt, Zeitmanagement ist ja heute ein beliebtes Thema, nicht nur bei Ratgebern, sondern so allgemein. Und die Terminkalender sind voll. Wir selbst haben offenbar ein problematisches Verhältnis zur Zeit. Wie war das denn zur Zeit der alten Griechen? Ich weiß, das ist eine sehr weite Zeitspanne, aber so mal so global gesagt?
Also wenn ich die global gesagten alten Griechen vielleicht zumindest auf die klassische und hellenistische Zeit einschränken dürfte, dann wäre ich ganz zufrieden. Also sagen wir mal so 5. bis 3. Jahrhundert vor Christus. Diese moderne Idee von Zeitmanagement hat natürlich insofern viel mit den alten Griechen gemeint, dass es ja um die qualitative Aufladung von Zeit geht, ne? Also den Moment zu ergreifen und in der richtigen Art und Weise zu handeln, vielleicht auch Sachen nicht ewig aufzuschieben, ne, bei den Antiprokrastinationsratgebern. Gerade was aber das Zeitmanagement im Sinne von, wie organisiere ich meinen Terminkalender angeht, haben wir erstens nicht besonders viele Quellen dafür, leider. Da könnte man dann später noch in die römische Geschichte gucken bei Cicero. Der hat ja immer einen sehr vollen Terminkalender. Für die Griechen aber ist das Zeitmanagement im Sinne von, wie organisiere ich meinen Tag, gar nicht so relevant. Relevanter ist dann eben quasi in der größeren Schau, ne? Also wenn ich jetzt Athen im sogenannten Peloponnesischen Krieg bin, dann ist die Frage, wann wäre eigentlich der sinnvolle Moment gewesen, um doch mal Frieden zu schließen und warum haben wir ihn jetzt schon wieder verpasst? Das kann man dann bei Thukydides nachlesen.
Ja, das können wir jetzt leider nicht im Original. Das lassen wir jetzt mal außen vor, aber ich stelle mir das immer so vor, die Griechen, die haben tatsächlich Krieg geführt. Ansonsten haben sie irgendwie so in den Tag hineingelebt, ein bisschen philosophiert und auf die günstige Gelegenheit gewartet. Aber was ich mich dabei frage, ist es nicht auch so, dass da vieles dem Zufall überlassen ist? Also ist Kairos mit dem Zufall verwandt?
Also, dass die Griechen überhaupt erstmal munter in den Tag hineinleben, ist natürlich in erster Linie ein Problem unserer Quellen, weil wir eben vor allem die literarischen Quellen haben von denjenigen Leuten, die es sich leisten können, einfach so in den Tag hineinzuleben. Der Kairos mit dem Zufall kann insofern verwandt sein, dass natürlich eine günstige Gelegenheit sich zufällig ergeben kann. Und dann liegt es in meiner eigenen Geisteskraft zu erkennen, dass diese Tyche wäre quasi der Zufall. Kairos ist dann das, was ich da aus dem Zufall mache vielleicht.
Also ich bin immer selbst auch beteiligt und ich kann das auch steuern, ne? Ich bin aktiv beteiligt.
Das Gute daran ist ja, dass der Kairos eigentlich immer eine individuelle Sache ist, denn also was für mich eine günstige Gelegenheit ist, ist natürlich für jemand anderen eine denkbar ungünstige Gelegenheit. Also wenn ich, keine Ahnung, Fußball spiele und erkenne, dass da eine Lücke in der gegnerischen Abwehr ist, dann ist das für mich äußerst vorteilhaft. Der gegnerische Abwehrspieler oder der Spartaner im Peloponnesischen Krieg sieht das mit Sicherheit anders.
Warum? Wie sieht der das?
Naja, für den ist ja dann das Ergebnis der für mich günstigen Gelegenheit, also ich habe ein Tor geschossen oder ich habe auf Pylos 120 Spartiaten festgesetzt, tendenziell ungünstig. Insofern, also es gibt natürlich den Kairos als einfach nur einen qualitativ aufgeladenen Moment, kann man den auch schon in der klassischen Zeit durchaus negativ beladen aufsetzen. Also ne, wenn man quasi sagt, es ist der schlimmste Kairos von allen, dann ist man am Nadir angelangt. Das ist aber eher selten. Also eigentlich hat der Kairos, gerade wenn man ihn dann auch als vergöttlichte Personifikation anguckt, immer was Positives an sich.
Also am Ende wollen wir nicht angelangt sein, aber wir sind jetzt gleich am Ende. Eine Sache habe ich noch. Was können wir denn von den alten Griechen, von diesem Zeitbegriff auch für heute lernen? Was können wir uns mitnehmen, auch an einer positiven Einstellung über diesen günstigen Moment, über den Kairos?
Das ist die gefährliche Frage, wenn man einen Historiker fragt, was man aus der Geschichte lernen kann. Ich würde sagen, der Kairos ist dahingehend eine schöne Art, auf Zeit zu gucken, dass es relativ deutlich macht, dass eben unterschiedliche Situationen mir Möglichkeiten geben können, manchmal ja auch bestimmte Konstellationen auch an Personen mich in glücklichere Gefilde reinrutschen lassen. Was ich aber dabei eben immer bedenken muss, ist, dass ich nicht darauf warten darf, dass mir der Kairos begegnet und dann hoffe, dass irgendwas mit mir passiert. Also was ich vielleicht am ehesten sagen würde, was man mitnehmen kann, ist die Idee, günstige Gelegenheiten tatsächlich im Wortsinne beim Schopfe zu packen.
Günstige Gelegenheiten beim Schopfe zu packen. Dankeschön, Isidor Brodersen von der Universität Kassel. Mit ihm sprach ich über Kairos, den richtigen Moment, die günstige Gelegenheit hier in der Matinée in SWR Kultur. Dankeschön.
Ich danke.